Micheline Duclef. Kindern mehr zutrauen. Erziehungsgeheimnisse indigener Kulturen. Stressfrei, gelassen, liebevoll. Gelesen von Vlad Kiriak und Elmar Börger.
Viele Eltern kennen das. Statt des ersehnten Familienidylls finden zermürbende Zweikämpfe mit dem Nachwuchs statt. Quengeln, Schreien und Heulen prägen den Familienalltag. Voll guten Willens wenden sich die verzweifelten Mütter und Väter an diesen oder jenen Experten und verschlingen einen Erziehungsratgeber nach dem anderen. Allzu oft ohne nennenswerten Erfolg. Im Gegensatz zu den sprichwörtlichen Helikoptereltern der sogenannten entwickelten Länder gelingt es indigenen Völkern offenbar besser, ihre Kinder stressfrei und ohne Machtkämpfe zu erziehen. Obwohl sie weder schimpfen noch strafen, sind ihre Kinder selbstständiger und freundlicher als viele ihrer westlichen Altersgenossen. Was ist ihr Geheimnis? Um diese Frage zu beantworten, ist Micheline Duclef gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Rosie zu den Maya, den Inuit und den Hadza gereist und hat ihre Erziehungsmethoden aus nächster Nähe beobachtet. Diese Blinks fassen Duclefs Erkenntnisse für dich zusammen und helfen dir, deine bisherige Sichtweise auf Kindererziehung zu hinterfragen. Sie ermutigen dich, im Umgang mit Kindern die Zügel etwas lockerer zu lassen und ihnen mehr Vertrauen zu schenken.
Blink Nummer 1: Elternfrust und die Wurzeln westlicher Erziehung.
Micheline Duclef war frustriert. In der Interaktion mit ihrer dreijährigen Tochter war einfach der Wurm drin. Jeder Tag glich einem Kampf und endete fast immer in Tränen. Egal wie viele Ratgeber sie verschlang, Michelines Suche nach einem funktionierenden Erziehungsrezept blieb erfolglos. In ihrer Verzweiflung packte sie ihre Koffer und machte sich mit der kleinen Rosie auf, um in fernen Ländern Antworten zu finden. Während der vielen Wochen, die sie bei den Maya, Hadza und Inuit verbrachte, beeindruckte die Autorin besonders das respektvolle und freundliche Benehmen der indigenen Kinder. Wo sie auch hinschaute, herrschten Harmonie und Frieden. Keine Spur von dem Gezerre und Gezanke, das daheim den Familienalltag in einen Albtraum verwandelte. Doch was läuft in den USA und anderen westlichen Ländern in Sachen Kindererziehung falsch? Duclefs Antwort lautet: Sie nehmen sich zu viel vor. Der erzieherische Aufgabenkatalog einer typischen kalifornischen Übermutter ist ehrgeizig. Feste Schlafens-, Wickel- und Fütterungszeiten bestimmen den Tagesablauf. In den Pausen dazwischen gilt es, die kognitive Entwicklung des Sprösslings mit sinnvoller Beschäftigung und pädagogisch wertvollem Spielzeug voranzutreiben. Dieses Ideal von Struktur und Disziplin hat im westlichen Kulturkreis eine lange Tradition. Die britische Autorin Christina Hardiment verfolgt die Wurzeln dieses Erziehungsstils zurück zu ärztlichen Ratgebern aus dem 18. Jahrhundert. Darin finden sich organisatorische Anweisungen für die Betreuung von Säuglingen in Waisenhäusern. Dazu muss man wissen, dass diese sogenannten Findelhäuser zum Teil mehrere hundert heimatlose Babys betreuten. Den überarbeiteten Schwestern fehlte es schlichtweg an Zeit, auf die Bedürfnisse jedes Kindes einzeln einzugehen. Für einen möglichst reibungslosen Tagesablauf führte man daher feste Schlafens- und Fütterungszeiten ein. Mitte des 19. Jahrhunderts tauchte in den Kinderstuben schließlich das erste industriell gefertigte Spielzeug auf. Bauklötze sollten den kindlichen Sinn für Ordnung stärken und Brettspiele die Planungsfähigkeit fördern. Auch heute verfolgt Spielzeug, vom Bilderbuch bis zum Chemiebaukasten, den Zweck, Kindern Wissen zu vermitteln, das ihnen später auf dem Arbeitsmarkt zugutekommt.
Fassen wir also zusammen. Das Ziel der traditionellen westlichen Erziehungsmethoden ist, dass ein Kind funktioniert und sich möglichst reibungslos in die Gesellschaft eingliedert.
Die Verantwortung dafür wird in der Regel auf die Schultern der Mütter abgeladen.
Blink Nummer 2: Traurige Mütter und einsame Kinder.
Mit der Geburt von Töchterchen Rosie ging für Micheline Duclef ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Doch bereits nach einigen Wochen zogen erste dunkle Wolken auf. Ehemann Matt musste nach kurzer Auszeit wieder zurück zur Arbeit, sodass Micheline und Rosie sich selbst überlassen waren. Rosie schrie viel und schlief wenig. 3-Monats-Koliken machten sie quengelig und unruhig. Mikkelin fühlte sich schrecklich einsam und erschöpft. Sie litt unter heftigen Depressionen, die sie erst durch Medikamente und eine begleitende Psychotherapie in den Griff bekam. Erst später erkannte sie, dass es sich bei dem Phänomen chronisch überforderter und übermüdeter Mütter um ein hausgemachtes Problem westlicher Industrienationen handelt. Auf ihren Reisen zu indigenen Völkern auf der ganzen Welt beobachtete sie, dass Kinder dort nicht von Einzelpersonen, sondern von der gesamten Dorfgemeinschaft großgezogen werden. Schreiende Säuglinge werden zwischen verschiedenen Betreuern hin und her gereicht. Tanten, Onkel und ältere Geschwister packen mit an und die Großelterngeneration gibt wertvolle Ratschläge. Auch in unseren Breitengraden spielte die erweiterte Familie lange eine wichtige Rolle. Neben der nahen und fernen Verwandtschaft standen dem Kind auch Nachbarn, Köche, Knechte und Kindermädchen als Bezugspersonen zur Verfügung. Heute hat sich jedoch das Ideal der Kernfamilie bestehend aus Vater, Mutter und Kind durchgesetzt. Doch die bringt große Nachteile mit sich. Gerade wenn der Vater gemäß der klassischen Rollenverteilung tagsüber arbeiten geht, wird die Mutter für das Kind zur einzigen Quelle von Liebe und Zuwendung. Es fehlen weitere Spielkameraden sowie ein Team aus Beratern, das in schwierigen Situationen helfen kann. Kein Wunder, dass Mutter und Kind in einer solchen Isolation einander manchmal tüchtig auf die Nerven gehen. Mikkelin ist inzwischen überzeugt davon, dass Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen müssen, um sich zu sozialen und verantwortungsbewussten Wesen zu entwickeln. Andernfalls werden sie zu egozentrischen Minityrannen. Deshalb empfiehlt sie Eltern, sich gezielt ein Netzwerk außerhalb der Kernfamilie aufzubauen. So ein Team kann aus der eigenen Verwandtschaft bestehen, aber auch aus befreundeten Elternpaaren, die sich mit der Kinderbetreuung untereinander abwechseln.
Kurz gesagt, Kindererziehung gelingt am besten im Team. So werden Mütter entlastet und Kinder profitieren von klein auf von der Unterstützung mehrerer Vertrauenspersonen.
Dieses Wissen ist bei vielen indigenen Völkern eine Selbstverständlichkeit. Finden wir heraus, was es sonst noch von ihnen zu lernen gibt. Beginnen wir mit einem Ausflug nach Mexiko zum Volk der Maya.
Blink Nummer 3: Die Hilfsbereitschaft der Maya.
Im mexikanischen Maya-Dorf Chancayal begegnete die Autorin einer 12-Jährigen, die freiwillig den Abwasch machte. Die älteste Tochter ihrer Gastgeberin Maria spülte das Frühstücksgeschirr ab, als wäre es das Normalste der Welt. Und das ganz ohne die Aussicht auf ein goldenes Sternchen im Hausaufgabenheft oder einen Eisbecher zur Belohnung. Mikkelin traute ihren Augen kaum. Was aus westlicher Sicht ein kleines Wunder ist, gehört für die Maya zur Tagesordnung. Kinder waschen Bohnen, jäten das Gemüsebeet oder machen auf dem Markt um die Ecke Besorgungen fürs Abendessen. Hilfsbereitschaft ist in der mexikanischen Kultur als Tugend fest verankert, was sich auch in der Sprache spiegelt. Der Begriff Acomedido beschreibt die Fähigkeit zu bemerken, wenn irgendwo Not am Mann ist, um dann freiwillig auszuhelfen. Damit der Nachwuchs lernt, sich nützlich zu machen, werden bei den Maya schon Kleinkinder zur Mitarbeit im Haushalt animiert. Meistens muss man sie dazu nicht lange überreden. Kleinkinder sind nämlich von Natur aus furchtbar neugierig und wollen es den Großen unbedingt gleich tun. Selbst Marias 5-jährige Tochter Alexa kam hier eifrig angelaufen, um ihrer Mutter bei der Zubereitung von Maismehl-Tortillas zu helfen. Die Teigkugeln, die sie mit ihren kleinen Fingern formte, waren hässlich und unförmig. Doch Maria ließ ihre Tochter machen. Sie wusste, dass sie es nur so lernen würde. Diese Gelassenheit war für Mikkelin Duclef Neuland. Um ihre Nerven zu schonen, hatte sie selbst ihrer Tochter Rosie Besen oder Kochlöffel meist ungeduldig aus der Hand genommen, wenn diese helfen wollte. Stattdessen hatte Mikkelin sie zum Spielen in ihr Zimmer geschickt oder mit einem Zeichentrickfilm ruhig gestellt. Vom Beispiel ihrer Gastgeberin ermutigt, startete sie einen neuen Versuch. Sie forderte Rosie auf, ihr bei der Zubereitung von Gemüsespießen fürs Abendessen zu helfen. Und siehe da, begeistert machte sich die Kleine ans Werk und hinterließ erwartungsgemäß ein riesiges Chaos. Doch schon beim nächsten Mal verlief die Zusammenarbeit ordentlicher und harmonischer. Inzwischen hilft Rosie freiwillig beim Bettenmachen und kann sogar eigenständig Rühreier zubereiten. Diese kleinen Ausflüge in die Welt der Erwachsenen machen ihr Spaß. Anstelle der bonbonbunten Welt des Fernsehens erfährt sie so echte Teilhabe und fühlt sich zugehörig.
Wir stellen fest, indem die Maya ihren Kindern erlauben, ihnen spielerisch bei der täglichen Arbeit zur Hand zu gehen, gewöhnen sie ihnen Fleiß und Hilfsbereitschaft an.
Mit der Zeit wachsen die Kleinen dadurch zu wertvollen Mitgliedern der Gemeinschaft heran. Wie Mikkelin später erfuhr, spielt Geduld im Umgang mit Kindern auch bei den Inuit eine wesentliche Rolle.
Blink Nummer 4. Die emotionale Intelligenz der Inuit.
Ob beim Zubettbringen oder auf dem Weg in den Kindergarten. Zu Hause in den USA glich das Leben mit Rosie einem Minenfeld. Verlief etwas nicht nach ihrem Willen, warf sich die Kleine trotzig auf den Boden. Wenn Mikkelin dann laut schimpfte, wurde Rosie erst recht zornig, schlug wild um sich, biss und kratzte. Erst die Weisheit der Inuit half den beiden, sich aus diesem Teufelskreis zu befreien. Die zweite Station der Reise führte Mikkelin und Rosie in das 660-Seelendörfchen Kugaruk am Arktischen Meer. Auffällig an den Menschen dort ist, dass sie offenbar niemals wütend werden. Wut gilt bei den Inuit nämlich als Charakterschwäche. Deshalb erheben sie auch Kindern gegenüber niemals die Stimme. So wurde Mikkelin einmal Zeugin, wie ein kleiner Junge seiner Mutter während eines Wutanfalls ins Gesicht schlug. Anstatt ihn zu bestrafen, blieb diese völlig gelassen, sprach lediglich ein paar beschwichtigende Worte und nahm ihr Kind dann zärtlich in den Arm. Augenblicklich war die Wut des Jungen verraucht. Die Inuit wissen, dass ein Kind noch nicht die emotionale Reife hat, um die Tragweite seines Handelns zu begreifen. Also leben sie ihm vor, wie man seine Wut besänftigt, indem sie selbst ruhig bleiben. In dieser Umgebung fiel es Mikkelin Duclef wie Schuppen von den Augen, dass Rosie haargenau das Verhalten nachahmte, das sie selbst in Konfliktsituationen an den Tag legte. Zwar warf sie sich nicht auf den Boden, doch sie verlor die Geduld und schrie. Mikkelin wurde klar, dass sie zu viel verlangte, wenn sie von Rosie Rücksichtnahme und Dankbarkeit erwartete. Wie sollte ein Kind auch derart abstrakte Konzepte begreifen, wenn es noch nicht einmal wusste, dass 2 plus 2 4 ergibt? Als wegen eines verlorenen Teddys Rosies nächster Tobsuchtsanfall drohte, nahm Mikkelin sich ein Beispiel an den Kugaruk und sagte sanft, »Ich will nicht, dass wir sauer sind.« Dann kniete sie sich auf den Boden und tat so, als wäre sie ein Krümelmonster, das Rosies Arm fressen wollte. Rosie kicherte begeistert und aller Zorn war vergessen. Seitdem haben Mikkelin und Rosie nach und nach gelernt, sich nicht von ihren Gefühlsausbrüchen überwältigen zu lassen.
Im Klartext heißt das, die Inuit machen uns vor, wie man mit Ruhe und liebevoller Berührung kräftezehrende Machtkämpfe mit den eigenen Kindern vermeidet.
Kinder lassen sich nicht abrichten wie Hunde. Sie haben ihren eigenen Kopf und einen angeborenen Freiheitsdrang. Das weiß man auch beim Volk der Hadza sehr genau.
Blink Nummer 5. Die Freiheit der Hadza.
Nicht so schnell, Rosie, du tust dir noch weh. Rosie, sei lieb und sag Danke. Wie viele westliche Übermütter hatte auch Mikkelin ihrem Kind vorschreiben wollen, was es zu tun, zu sagen und zu fühlen hat. Dabei merkte sie gar nicht, dass sie ihre Tochter mit diesem Schwall an Kommandos geradezu erstickte. Ganz anders geht es im Norden Tansanias bei den Hadza zu, in deren Stammesgebiet Rosie und ihre Mutter für einige Wochen ihr Zelt aufschlugen. Schon seit Jahrtausenden sind die Hadza in der Savannenlandschaft unweit der Serengeti zu Hause. Dort leben sie in tiefer Verbundenheit mit dem Grund und Boden ihrer Vorfahren. Ihre Kindererziehung funktioniert nach dem Prinzip Leben und Leben lassen. Die Kleinen können tun und lassen, was sie wollen. Sie bestimmen frei über ihren Tagesablauf, ohne dabei von einem besorgten Elternteil gemaßregelt zu werden. Selbst wenn sie an Felswänden in schwindelerregende Höhen emporklettern, pfeift sie niemand zurück. Aus dem Augenwinkel werden sie dennoch stets von einem Erwachsenen oder einem älteren Kind beobachtet. So kann der Nachwuchs unter dem wachsamen Auge der Gemeinschaft in der freien Natur seine Kräfte erproben. Lediglich in Notfällen wird direkt eingegriffen. Das Ergebnis dieser Erziehungsmethode sind erstaunlich selbstsichere und mutige Kinder. Schon im Alter von 4 bis 5 Jahren erklimmen einige von ihnen ganz alleine die Krone eines Affenbrotbaums, sammeln seine nahrhaften Schoten und teilen sie stolz mit ihren Eltern und Kameraden. Beeindruckt von diesen starken und unabhängigen Kindern, nahm sich Mikkelin Duclef vor, selbst auch öfter mal die Zügel aus der Hand zu geben. Die Gelegenheit dazu bot sich, als Mutter und Tochter eines Tages ein paar Hadza-Männer auf die Jagd begleiteten. Solange Mikkelin Rosie wie einen Hund an der Leine hinter sich herzog, war es unmöglich, mit den Jägern Schritt zu halten. Also ließ sie die kleine Hand einfach los. Zu ihrer Verblüffung lief Rosie leichtfüßig wie eine Gazelle neben ihr her und im Nu holten sie den Rest der Gruppe ein. Inzwischen hat Mikkelin gelernt, Rosie mehr zuzutrauen und erfreut sich täglich am wachsenden Selbstvertrauen ihrer Tochter.
Merken wir uns. Wenn wir wie die Hadza unseren Kindern Vertrauen und Freiraum schenken, sammeln sie wertvolle Lebenserfahrungen und wachsen über sich selbst hinaus.
Wer hätte gedacht, dass Loslassen das Geheimnis gelungener Erziehung ist? Inspiriert von der Gelassenheit der Hadza, Inuit und Maya, änderte Mikkelin Duclef Schritt für Schritt ihren Erziehungsstil. Wie genau der inzwischen aussieht, erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 6. Die Team-Methode.
Nach ihrer Reise rund um den Globus waren Mutter und Tochter Duclef kaum wiederzuerkennen. Zwischen ihnen hatte sich endlich ein entspanntes und fröhliches Miteinander auf Augenhöhe entwickelt. Mikkelin hatte gelernt, einen kühlen Kopf zu bewahren und Rosie hatte sich von einem Quälgeist in einen Sonnenschein verwandelt. Zu verdanken hatten sie dieses Wunder den uralten Erziehungsweisheiten der Inuit, Hadza und Maya. Mikkelin Duclef hat dieses Wissen im Anschluss an ihre Reise zu einem Erziehungsansatz zusammengefasst, den sie die Team-Methode nennt. Die Buchstaben T, E, A und M stehen dabei für vier pädagogische Kernelemente, an denen auch du dich orientieren kannst. T steht für Teamwork. Kinder sind soziale Wesen. Anstatt dein Kind dazu zu verdonnern, im Alleingang sein Zimmer aufzuräumen, mache daraus lieber ein gemeinsames Erlebnis. Lade deinen Sprössling dazu ein, dir mit kleinen Aufgaben zur Hand zu gehen. E steht für Ermutigung. Lebe deinem Kind das Verhalten vor, das du dir von ihm wünschst. Animiere es, indem du aus langweiligen Aufgaben ein Spiel machst. Das morgendliche Anziehen zum Beispiel macht mit der Unterstützung eines Kuscheltiers gleich viel mehr Spaß. Auch schwierige Situationen versteht ein Kind besser, wenn es sie mit verteilten Rollen nachspielen darf. A steht für Autonomie. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass auch Kinder das Recht auf einen eigenen Willen haben. Beschränke dich daher auf maximal 3 Kommandos pro Stunde und mische dich ansonsten nicht weiter ein. Lass deinem Kind Raum für seine individuelle Entfaltung. Will es beispielsweise unbedingt Lebkuchensterne statt Herzen backen, lass es. Will es den Frühstückstisch im Wohnzimmer statt in der Küche decken, nimm seinen Vorschlag an. Spürt ein Kind, dass seine Ideen und Entscheidungen respektiert werden, wächst es zu einem eigenständigen und selbstbewussten Erwachsenen heran. M steht für minimales Eingreifen. Für Mikkelin Duclef ist das die goldene Mitte zwischen kontrollbesessenen Helikoptereltern und vollkommen schrankenloser Laissez-faire-Pädagogik. Konkret bedeutet das, dass die Eltern zwar eine grobe Struktur vorgeben, innerhalb dieses Rahmens aber großzügige Freiheiten gewähren. Sie bestimmen zum Beispiel, dass es am Sonntag in den Park geht. Dort angekommen, darf aber jeder machen, worauf er oder sie Lust hat.
Nochmal zum Mitschreiben. Stressfreie Erziehung funktioniert am besten mit der Team-Methode. T für Teamwork, E für Ermutigung, A für Autonomie und M für minimales Eingreifen.
Schauen wir uns abschließend noch an, wie wir die Lehren der Hadza, Inuit und Maya gezielt in den Familienalltag integrieren können.
Blink Nummer 7. Kindererziehung im Alltag. Weniger Kontrolle, mehr Konsequenz.
Das Großziehen von Kindern gleicht eher einem Marathon als einem Sprint. Dafür braucht es einen langen Atem. Trotzdem gibt es kleine Tricks und Kniffe, die du schon heute umsetzen kannst, um ein entspannteres Erziehungsklima zu schaffen. Der Vergleich indigener und westlicher Erziehungsmethoden lehrt uns vor allem, dass weniger mehr ist. Die gut gemeinte Materialschlacht in westlichen Kinderzimmern sorgt nur für Unordnung und Überdruss. Sie erschafft außerdem eine Barriere zwischen der kindlichen und der erwachsenen Erlebniswelt. Also fass dir ein Herz und sortiere selten benutztes Spielzeug einfach aus. Jahrtausende lang haben sich Kinder ausschließlich mit Hilfe ihrer Fantasie und ihrem angeborenen Erfindergeist selbst beschäftigt. Du wirst sehen, dass auch dein Kind die Berge an Plüschtieren kaum vermissen wird. Sollte doch einmal Langeweile aufkommen, lade dein Kind ein, mit dir gemeinsam die reale Welt zu entdecken. Lass es einen kleinen Beitrag zum Familienleben leisten. Gerade bei Kleinkindern dürfen die Aufgaben erstmal ganz simpel sein. Aber unbedingt echt und keine reine Beschäftigungstherapie. Gut geeignet sind zum Beispiel das Aufschlagen eines Eis, Einkäufe ausräumen, eine Tür aufhalten oder den Gartenschlauch aufdrehen. Wenn dein Kind seine Rolle als vollwertiges Teammitglied auf diese Art übt, entwickelt es dabei mehr Sozialkompetenz als durch jedes noch so teure Lernspiel. Auch zu viele kindzentrierte Aktivitäten belasten das Familienleben unnötig. So sind Micheline Duclef und ihr Mann deutlich entspannter, seit sie auf Zoobesuche und Kindermuseen verzichten, auf die sie selbst keine Lust haben. Auch auf Kindergeburtstage begleiten sie Rosie nur, wenn sie selbst Zeit mit den anwesenden Eltern verbringen wollen. Ist das nicht der Fall, holen sie Rosie einfach nach ein paar Stunden wieder ab. Denn sie wissen, dass autonome Kinder auch mal eine Pause von Mama und Papa brauchen. Trauen sich Eltern, die Zügel zwischendurch locker zu lassen, ist es umso wirkungsvoller, wenn sie im Ernstfall doch mal einen Riegel vorschieben. Das beste Erziehungswerkzeug bei respektlosem Verhalten oder kindlichen Tobsuchtsanfällen ist aber nicht die klassische Gardinenpredigt, sondern ganz einfach Distanz. Reagiere in solchen Fällen mit konsequentem Schweigen. So setzt du Grenzen und übst dich gleichzeitig in Wutkontrolle. Auch räumlicher Abstand kann deeskalierend wirken. Oft reicht es schon, wenn du für ein paar Minuten das Zimmer verlässt oder dich kurz umdrehst und die Augen schließt.
Um es auf den Punkt zu bringen, gelungene Kindererziehung ist die Kunst, Kontrolle abzugeben und dabei trotzdem konsequent zu sein.
Von den indigenen Völkern der Maya, Inuit und Hadza können wir uns abschauen, wie dieser Balanceakt gelingt.
Das war unser Erziehungsratgeber nach indigenem Vorbild zu dem Buch »Kindern mehr Zutrauen« von Micheline Duclef. Fassen wir zum Abschluss noch einmal die Stationen und wichtigsten Lehren von Duclefs Abenteuerreise zusammen. Von den Maya lernte sie, dass Kinder gerne beim Verrichten täglicher Hausarbeiten helfen, wenn man sie von klein auf spielerisch einbezieht und keine Wunder erwartet. Bei den Inuit erkannte sie, dass wütendes Schimpfen mit dem Kind nicht nur reine Energieverschwendung, sondern auch kontraproduktiv ist. Wenn man als Erwachsener hingegen ruhig bleibt und die Situation mit Humor nimmt, lernen die Kleinen an diesem Vorbild mit Frust- und Wutgefühlen umzugehen. Und zu guter Letzt lehrten die Hadza sie den Respekt vor kindlicher Selbstbestimmung. Schenkt man einem Kind Freiraum und Vertrauen, entwickelt es Mut und den Glauben an sich selbst. Im Vergleich zu westlich geprägten Erziehungsmodellen trauen indigene Eltern ihren Kindern mehr zu und greifen weniger ein. Und der Erfolg scheint ihnen recht zu geben. All diese Erkenntnisse fasst Micheline Duclef in dem Akronym TEAM zusammen. Teamwork, ermutigen, animieren und minimales Eingreifen. Und apropos Teamwork. Am Beispiel der indigenen Völker sehen wir außerdem, dass Kindererziehung nicht im Alleingang funktioniert, sondern am besten in einer Gemeinschaft mit vielen helfenden Händen und liebenden Herzen. Kindererziehung verläuft natürlich niemals völlig unfallfrei. Je eher du das akzeptierst, desto eher wird es dir gelingen, deinem Kind Geduld und Vertrauen entgegenzubringen und desto leichter werdet ihr gemeinsam wachsen und lernen können. Wir hoffen jedenfalls, dass du ein paar hilfreiche Impulse für deinen Familienalltag mitnehmen konntest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.